HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Die Staaten der Europäischen Union haben in der vergangenen Woche in der Asylpolitik einen Kompromiss gefunden. Doch der schmeckt nicht jedem. Auch bei uns in der hessischen Politik ist das nun Thema. Unter anderem wurde beschlossen, dass an den Außengrenzen der EU demnächst sogenannte Schnellverfahren stattfinden können. Da wird also überprüft, ob jemand eine Chance auf Asyl in der EU hat, noch bevor er oder sie die Grenze überschritten hat. Damit haben auch einige in der SPD hier in Hessen ihre Probleme. Denn den Kompromiss hat ja auch die Spitzenkandidatin der Hessen-SPD mit ausgehandelt, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Genau deshalb gibt es jetzt Streit innerhalb der Hessen-SPD. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke in Wiesbaden beobachtet das für uns. Und mein Kollege Dirk Wagner hat mit ihr darüber gesprochen. Zuerst hat er sie gefragt, worum es in dem Streit geht.
Naja, am Wochenende wurde ein Brief veröffentlicht, der an Nancy Faeser gerichtet ist. Der Brief geht auch erstmal freundlich los. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Nancy, steht da. Und der Brief ist von drei ehemaligen Landtagsabgeordneten. Alle drei saßen bis 2019 im Hessischen Landtag. Und in ihrem Brief kritisieren sie geplante Asylverfahren als inhuman. Und weiter heißt es, Zitat, die geplanten EU-Regeln widersprechen allem, was wir als SPD-Landtagsfraktion gerade auch mit deiner Unterstützung vertreten haben. Und sie schließen dann den Brief mit dem dringenden Appell an Faeser, dieser Regelung im Rat der EU nicht zuzustimmen.
Bei Andrea Ypsilanti, da erinnern sich viele wahrscheinlich noch, das ist die ehemalige Parteichefin der Hessen-SPD, da geht der Ärger über diesen Kompromiss sogar so weit, dass sie die Partei nun verlassen will. Warum das genau?
Ja, das hat SPD-Generalsekretär Christoph Degen vorhin gesagt und bestätigt, dass Andrea Ypsilanti, die ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende, aus ihrer Partei austritt.
Ich behaupte aber, dass das jetzt nicht nur was mit der aktuellen Lage zu tun hat, sondern eher mit einer Entfremdung auch der letzten Jahre. Und ich glaube, dass das durchaus ein schleichender Prozess war und wahrscheinlich die Entscheidung von letzter Woche dann eher das i-Tüpfelchen war als jetzt ein plötzlicher Bruch.
So erklärt sich der SPD-Generalsekretär. In ihrem Austrittsschreiben sagt Ypsilanti, sie schreibt unter anderem, dass dieser Asylkompromiss sie ohnmächtig und sprachlos zurücklasse. Und ihre Enttäuschung darüber, die hat man schon letzte Woche gemerkt, während Faeser nämlich den Asylkompromiss letzte Woche auf Twitter als historischen Erfolg verbucht hat, hat Ypsilanti darunter nur kommentiert, nicht dein Ernst, und dazu ein wütendes Emoji. Und Ypsilanti war ja 2008 selbst Spitzenkandidatin der SPD und wollte Ministerpräsidentin werden, so wie eben jetzt auch Faeser.
Jetzt könnte man sagen, okay, das ist nun die Kritik von Parteimitgliedern und ehemaligen hessischen Landtagsabgeordneten. Das muss eine Partei auch mal aushalten können. Warum sollte Nancy Faeser das groß kümmern?
Ja, weil die SPD gerade alles andere als geschlossen wirkt, sondern eher gespalten. Und genau dieses Bild soll ja bei potenziellen Wählern jetzt nicht aufkommen. Denn am Samstag will die SPD natürlich geschlossen auftreten und auch geschlossen hinter Nancy Faeser stehen. Schließlich wird sie am Samstag offiziell dann auch als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gekürt. Und da kommt natürlich jetzt dieser Zoff innerhalb ihrer Partei zur Unzeit. Und man merkt schon, dass das linke Lager innerhalb der Hessen-SPD da gerade doch mit dem Asylkompromiss ein großes Problem hat.
Sagt unsere Reporterin Ariane Focker aus Wiesbaden im Gespräch mit meinem Kollegen Dirk Wagner. Sie gilt als die größte sogenannte Verlegeübung in der Geschichte der NATO. Und sie hat am Montag begonnen. Air Defender. Rund 250 militärische Flugzeuge der NATO-Partner üben dabei, wie sie die Einheiten im Konfliktfall in das Einsatzgebiet verlegen können. Gestartet und gelandet wird dafür von verschiedenen Luftwaffenstützpunkten in Deutschland. Das dürfte sich auch auf den zivilen Luftverkehr auswirken. Unser Reporter Roman Warschauer hat das für uns am ersten Tag beobachtet und wir haben ihn gefragt, wie wirkt sich Air Defender auf den Betrieb am Frankfurter Flughafen aus?
Ja, also bis zum frühen Nachmittag konnte man wirklich davon sprechen, dass es im Prinzip keine Auswirkungen gab, eigentlich keine größeren erwähnenswerten Verspätungen. Im Gegenteil, es gab sogar relativ viele Maschinen, die eher früher angekommen sind als ursprünglich geplant. Möglicherweise hat man da einen Sicherheitspuffer eingeplant, den man dann gar nicht unbedingt brauchte. Am späteren Nachmittag machen sich dann aber doch erste Verspätungen zumindest im Ankunft bemerkbar. Dennoch, all das ist noch weit entfernt von irgendwie chaotischen Zuständen und der Flughafenbetreiber selbst spricht da auch von weitgehend regulärem Betrieb.
Und wie dürfte es da in den kommenden Tagen weitergehen?
Ja, es muss sich jetzt eben zeigen, ob dann möglicherweise bis in den Abend hinein, in die Abendstunden hinein es zu größeren Verzögerungen kommt, dass da möglicherweise dann auch Flüge ausfallen, dass dann auch mit Blick auf den nächsten Tag ganze Umläufe durcheinander geraten und sich damit größere Verzögerungen dann auch über mehrere Tage aufbauen. Das ist jetzt die große Frage, wie es da weitergeht. Das ist auch mal ein bisschen abhängig noch von der Wetterlage. Wenn es jetzt zum Beispiel größere Gewitterzellen in Deutschland und Europa gibt, dann kann das auch nochmal zu zusätzlichen Problemen führen, aber das muss man jetzt eben erstmal abwarten.
Und wie sollten sich jetzt die Passagiere am besten verhalten?
Also grundsätzlich kann man schon sagen, und das zeigt auch so ein bisschen der erste Tag, dass vor allem bei Flügen, die am Morgen starten, eher keine größeren Probleme zu erwarten sind, wenn dann eher Richtung Nachmittag. Dennoch gilt für alle Passagiere, dass man sich möglichst häufig oder auch nochmal kurz vor dem eigentlichen Flug darüber informieren sollte, wie ist denn der Status des eigenen Fluges? Also gibt es möglicherweise Verspätungen? Das kann man auf der Homepage der Airline machen oder beispielsweise auch über die Apps der jeweiligen Airlines. Und da sollte man sich nochmal informieren, bevor es dann tatsächlich losgeht.
Die große Verlegeübung Air Defender hat am Montag begonnen. Informationen zum Betrieb am Frankfurter Flughafen waren das von Roman Warschauer. Der Gießener Energieversorger Rot Energie will an einer Frankfurter Tankstelle einen Kraftstoff verkaufen, der zum Beispiel aus Resten von Speiseöl und Speisefett gewonnen wird. HVO 100. Die meisten Dieselmotoren kommen damit gut klar. Doch die neue Zapfsäule ist auf Geheiß des Regierungspräsidiums in Darmstadt außer Betrieb. Was das damit auf sich hat, darüber berichtet Reporter Wolfgang Hetfleisch.
Außer Betrieb. Seit Wochen klebt ein Zettel mit diesen Worten an der grün lackierten Zapfsäule der Tankstelle an der Frankfurter Borsigallee. Der Gießener Energieversorger Rot will dort einen umweltfreundlichen Kraftstoff für Dieselmotoren verkaufen, darf es aber nicht. So hat das Regierungspräsidium Darmstadt entschieden, obwohl der Bund für das aus organischen Resten gewonnene synthetische Diesel schon grünes Licht gab. Weil aber noch eine Verordnung angepasst werden muss, sperrt sich die in Hessen zuständige Aufsichtsbehörde. Frankfurts IHK-Präsident Ulrich Kasper kann das nicht nachvollziehen.
Ich glaube, wir haben alle erkannt, dass wir alles tun müssen, dass wir klimaneutral werden. Und dann kann es eben nicht angehen, dass Unternehmen, die Produkte haben, die uns zur CO2-Freiheit führen, aus Formalien und aufgrund von bürokratischen Auflagen nicht an den Markt kommen dürfen.
Die Frage ist nicht, ob HVO 100 frei verkauft werden kann, sondern wann. Bis Ende des Jahres, das war die ursprüngliche Zielvorgabe, nun soll es womöglich schon bis Herbst klappen. Je schneller, desto besser, sagt der Marketingchef von Rot Energie, Kim Backhaus.
Nach wie vor hoffen wir immer noch auf eine praktikable, vielleicht tolerante Lösung aus Darmstadt. Das würde, denke ich mal, allem und vor allem dem Klima am schnellsten weiterhelfen, indem wir den Menschen, dem Privatmann, dem Unternehmen einfach gestatten, HVO 100 zu tanken.
In einigen anderen Bundesländern ist das längst der Fall. Die Behörden dort übersehen das Angebot einfach. Eine ähnliche Herangehensweise würde sich der Frankfurter IHK-Präsident Kasper auch in Hessen wünschen.
In Schleswig-Holstein gilt das gleiche Bundesrecht wie in Hessen. In Schleswig-Holstein ist es möglich, also kann man es machen. Und deswegen verstehen wir nicht, warum es hier nicht möglich sein soll in Frankfurt am Main.
Für den bestmöglichen Klimaschutz braucht es aus Kaspers Sicht auch eine Portion Pragmatismus.
Jedes Gramm CO2, was jetzt nicht in die Luft geblasen wird, hilft uns ja. Und alles, was an Technik und an Mitteln und an Mengen zur Verfügung steht, sollte jetzt eingesetzt werden.
Andreas Bauditz tut genau das. Der Ingenieur für Fahrzeugtechnik lebt im Rhein-Main-Gebiet, arbeitet aber in Baden-Württemberg. Den Stoff, der in Frankfurt noch nicht zu bekommen ist, tankt er schon lange.
Ich tanke immer in Baden-Württemberg. Dort ist der HVO 100-Kraftstoff schon seit vielen Jahren an einigen wenigen Tankstellen verfügbar.
Der Fahrer eines Audi Diesel weiß nur Gutes zu berichten. HVO 100, sagt er, sei für den Motor besser als fossiles Diesel, von der enormen CO2-Ersparnis ganz zu schweigen. An der Frankfurter Borsigallee geht das Warten aber weiter. Noch gibt es kein Signal vom Darmstädter Regierungspräsidium, dass dort bald Privatleute die saubere Dieselalternative tanken dürfen.
Das war ein Beitrag von unserem Reporter Wolfgang Hetfleisch und wir bleiben beim Thema Energie. In Berlin geht es um das Thema Fernwärme als Alternative zum Heizen mit Gas und Öl. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Clara Geiwitz machen sich stark für einen Ausbau der Fernwärmeversorgung. Denn Fernwärme gilt als umweltfreundlich. Unsere Reporterin Ursula Meyer hat für uns dazu recherchiert und wir haben sie zuerst gefragt, wie sieht es denn in Hessen aus? Wie viele Leute werden denn hier bisher mit Fernwärme versorgt?
Ja, es sind noch nicht so viele, wenn wir uns die knapp 2,9 Millionen Haushalte ansehen, die es hier in Hessen gibt, hat im letzten Jahr im Schnitt jeder Zehnte mit Fernwärme geheizt, vor allem in hessischen Großstädten wie Frankfurt, Wiesbaden oder Kassel. Da nutzen das viele Leute. In kleineren Städten gibt es das aber auch, aber nicht ganz so häufig. Geht es nach der Bundesregierung, soll langfristig deutschlandweit jeder Dritte mit Fernwärme heizen. Also da muss noch mal eine Schippe draufgelegt werden. Auch in Hessen entwickeln Städte wie Frankfurt Pläne. Wenn wir mal auf den städtischen Energieversorger Mainova schauen, deckt der aktuell 25% des Wärmebedarfs durch Fernwärme. Langfristig sollen es bis zu 50% sein. Das klingt gut, aber wie viel das kostet, wer die Kosten übernehmen soll, dazu von der Mainova und der Stadt, bislang kein Kommentar. Ich habe darüber hinaus mit einem Frankfurter gesprochen, der selbst ja wirklich auch gerne mal Fernwärme haben würde und sich seit einem Jahr um einen Zugang bemüht, bislang aber ohne Erfolg.
Also in der Praxis ist vieles komplizierter. Fernwärme gilt ja aber als klimafreundlich und als wichtiger Baustein bei der Energiewende. Zu Recht?
Naja, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal in Wiesbaden das Fernwärmenetz ansehen, da hängen auch mehr als 1800 private und öffentliche Gebäude dran. Da kommt die Wärme zum Beispiel aus einem Biomasse-Heizkraftwerk. Das wird gefüttert mit Sperrmüll aus der Region, also vor allem mit Holz. Das gilt ja gemeinhin als klimafreundlich, aber dazu heißt es beim Bundesumweltministerium, beim Verbrennen von Holz entsteht viel CO2, oft sogar noch mehr CO2 als bei Kohle oder Gas. Damit das dann wirklich klimafreundlich wird, muss gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass wieder Bäume angepflanzt werden, die CO2 binden. Und wieder andere Kraftwerke, die werden tatsächlich mit Gas, Kohle und Öl betrieben. Also das wollen wir ja nicht. Da wollen auch die Energieversorger langfristig weg und stattdessen zum Beispiel die Abwärme von Rechenzentren nutzen. Und auch von der Bundesregierung gibt es da klare Vorgaben, dass bis 2030 mindestens die Hälfte der Fernwärme wirklich klimafreundlich produziert werden muss, langfristig sogar alles.
Also auch mit dem Klimaschutz ist es letztlich so eine Sache. Wie sieht es denn preislich aus? Ist die Fernwärme bezahlbar?
Ja, Fernwärme galt ja viele Jahre lang als relativ günstig. Aber mittlerweile kann das teilweise so richtig teuer werden. Das haben Bewohner der Stadt Schwalbach am Taunus erlebt. Teilweise haben sich da die monatlichen Abschläge vervielfacht. Auch die Stadt ist übrigens zu dem Ergebnis gekommen, dass die Fernwärme hier im hessenweiten Vergleich überdurchschnittlich teuer ist. Und man hat jetzt einen Rechtsanwalt damit beauftragt, den Energieversorger anzuschreiben. Und der soll das jetzt bitte alles auch nochmal erklären. Denn das Problem ist natürlich, erhöht ein Anbieter die Preise drastisch, sind die Kunden dem ja fast machtlos ausgeliefert, weil sie den Anbieter nicht einfach so wechseln können. Immerhin, wir haben ja auch für Fernwärme mittlerweile eine Preisbremse, sodass je Kilowattstunde nur noch 9,5 Cent maximal gezahlt werden müssen. Dann bleibt aber noch ein anderes Problem, dass nämlich zuletzt auch immer mal Fernwärmeleitungen defekt waren. Ja, sogar mit EAB ein Anbieter pleite gegangen ist, sodass Menschen in Darmstadt, Wetzlar und Alsfeld diesen Winter vorübergehend in kalten Wohnungen sitzen mussten.
Sagt Ursula Meyer aus unserer hr-Info-Wirtschaftsredaktion zur Frage, wie es bei uns in Hessen mit der Fernwärme aussieht. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hr-info-radio.de.